Guten Morgen. Der Herr ist auferstanden. Wunderbar. Ostern 2017, das Freudenfest für die Christenheit und das Freudenfest für uns heute hier. Wir haben eine spektakuläre Dekoration, wir haben eine spektakuläre Band, das alles, weil wir heute ein Fest feiern. Was für die Schüler der Beginn der Sommerferien ist, das ist für die Christen Ostern, das Freudenfest. Und was für einen enthaltsamen Bräutigam die Hochzeitsnacht ist, und ich weiß, wovon ich rede, das ist für Christen das Osterfest. Und was für Bayern-Fans der Gewinn der Champions League gewesen wäre, das ist für uns Christen das Osternfest. Ein Tag zum Ausrasten vor Freude. Und ich wünsche mir, dass heute nach diesem Gottesdienst sich mehr Menschen mehr über Ostern freuen als vor dem Gottesdienst. Oder wie es Achim formuliert hat, dass wenn wir aus dem Haus gehen, dass wir alle aus dem Häuschen sind vor Freude. Das Thema von Ostern, wir haben es ja schon gehört, das ist die Auferstehung von Jesus. Jesus Christus lebt. Jesus lebt. Wir haben eine intensive Karwoche hinter uns, im Gründonnerstag, die Gebetsnacht, die wir hier hatten. Am Karfreitag haben wir uns an die Kreuzigung rangewagt, ganz intensiv. Jesus, der wirklich dort gestorben ist, der gelitten ist. Dann Jesus, der tot war gestern am Karsamstag. Und dann, heute feiern wir die Auferstehung von Jesus. Jesus ist zurückgekommen ins Leben. Und das war keine sozusagen Wiederbelebung, dass der irgendwie nur scheintot war. Und das war auch keine feinstoffliche Auferstehung, die rein irgendwie im Spirituellen stattgefunden hat, sondern er ist tatsächlich wieder in einer ganz neuen körperlichen Form lebendig geworden. Das ist für uns Grund zur unbändigen Freude. Und bei mir ist ja manchmal das Problem als Prediger, dass ich Witze erzähle, wenn es nicht passt. Also an Karfreitag ist mir mal gelungen, ohne Witz auszukommen. Aber am Ostersonntag, ich finde, da darf man Witze erzählen. Das ist ja ein Freudentag, das ist ja ein Freudenfest. Und mein lieber Kollege, der war ja in Israel, der hat mir einen Witz gewhatsappt, der wunderbar zu Ostern passt. Und der geht so, da ist der Josef von Arimathea. Der Josef, von dem haben wir übrigens vorher schon im Lied gehört. Das war der Mann, der Jesus sein Felsengrab zur Verfügung gestellt hat. Und so ein Felsengrab damals, das war natürlich teuer, aufwendig, das musste ja in Handarbeit, da gab es ja noch keinen Hilti und nichts, das musste man alles von Hand da raushacken. Und er stellt sein Grab dem Jesus, beziehungsweise dem Leichnam von Jesus zur Verfügung. Und seine Frau, die ärgert sich, die schnauzt ihn an und sagt, wie kannst du das teure Grab jetzt einfach so für diesen Jesus dahergeben? Und er antwortet, Schatz, reg dich nicht auf, der brauchst du nur übers Wochenende. Sehr geschickt, gell? Das wäre doch eine Sache, da könnte man sich manchen Friedhof sparen und ein schönes Baugebiet draus machen zum Beispiel. Jesus ist auferstanden und nach 2 Tagen kann der Josef sein Grab wieder haben. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ob er jetzt Christ ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, ich freue mich schon über Ostern, ich freue mich über den Schokoladenhasen von Lindt, den ich bekommen habe. Ich freue mich über die 2 zusätzlichen Feiertage, schon eine ganz wunderbare Sache. Ein Tag weniger arbeiten, ein Tag mehr Freizeit. Ich freue mich über die Zeit mit der Familie. Ich sehe ja, hier haben ein paar Familienzusammenführungen stattgefunden, soweit ich das beurteilen kann. Aber was hat diese Auferstehung denn mit mir zu tun? Gibt es da eine Relevanz für mein Leben? Oder ist es wie mit dem Sack Reis in China? Fällt er um, fällt er nicht um? Mein Leben ändert sich dadurch eigentlich nicht. So, und das ist unser Thema für heute. Die Auferstehung von Jesus ist die, ich sage immer von Jesus, ist das Thema von Ostern. Und unser Thema heute, Ostern für mich. Was die Auferstehung von Jesus mit mir zu tun hat. Und die Auferstehung von Jesus hat tatsächlich mit jedem von uns zu tun. Die beeinflusst jeden von uns. Ich fange mal da ganz profan an. Die ganze westliche Welt ist, ob sie will oder nicht, ob ihr das wollt oder nicht, ob ihr es gut findet oder nicht, von der Auferstehung von Jesus beeinflusst. Das geht los mit meinem Sonntag. Mein Sonntag. Die allermeisten von uns haben an diesem Tag frei. Das ist so ein Tag, wo man den ganzen Tag in Jogginghosen rumlaufen kann. Das lieben die Frauen, wenn die Männer das machen. Der Tag ist gesetzlich geschützt. Man hat Zeit für Familie, für Freizeit, für Hobbys. Ja, und wem haben wir diesen Sonntag zu verdanken? Unserer Familienministerin? Oder vielleicht Napoleon? Dem haben wir so viel zu verdanken anscheinend. Oder den Schweizern oder den Russen oder den Amerikanern? Nein, im Alten Testament, also im jüdischen Teil der Bibel, heißt es im dritten Gebot, dass wir den Sabbat heiligen sollen. Am siebten Tag soll niemand arbeiten, nicht mal die Sklaven und nicht mal das Vieh soll arbeiten. Aber der Sabbat ist ja am Samstag. Und bereits die frühen Christen haben entschieden, nein, Jesus ist ja am Sonntag, am Tag nach dem Sabbat auferstanden. Also Karfreitag war, Jesus ist gestorben vor dem Sabbat. Und es war den Juden wichtig, dass Jesus noch vor dem Sabbat ins Grab kommt. Dann am Sabbat, an diesem Ruhetag, war Jesus im Grab. Und am Tag nach dem Sabbat ist Jesus wieder auferstanden. Und im Matthäusevangelium heißt, da kommen zwei Frauen, die zwei Marias, die Mama und eine Freundin von Jesus, die kommen am ersten Tag nach dem Sabbat, am Sonntag zum Grab. Und sie finden hier ein helles Licht, die Engel, Uwe hat es ja vorher schon ein bisschen skizziert. Und dieses Grab ist leer. Der Sonntag ist der Auferstehungstag und deshalb haben die frühen Christen bereits gesagt, wir feiern den Sabbat am Sonntag. Und dieser Sonntag, der strukturiert alles, der strukturiert unsere ganze Gesellschaft, der strukturiert unseren Arbeitsrhythmus. Und manchmal ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass man so in unserer Gesellschaft so gering denkt über Jesus und über die Kirche, aber wir haben ihm so viel zu verdanken, ob wir das wollen oder nicht. Das ist wie diese Karfreitagsdebatte mit dem Tanzverbot. Die richtige Debatte wäre, wollen wir am Karfreitag wieder arbeiten? Das wäre gesellschaftlich die richtige Debatte. Aber die wird nicht geführt, wir diskutieren über das Tanzen. Aber schaffen will ja keiner. Obwohl, wen haben wir das denn zu verdanken? Natürlich unserem lieben Herrn. Also dieses Ereignis der Auferstehung, das strahlt, ob wir das wollen oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht, in jedes Leben hinein, in jedes Leben hinein. Das bestimmt sogar unseren Lebensrhythmus, ob wir es wollen oder nicht. Und ich finde, das darf man mal würdigen und darf man auch mal sagen. Also hier wäre schon der erste Bezug, Ostern für mich. Dort geht es schon los. Jeden Sonntag wiederholt sich die Erinnerung an dieses Fest, an die Auferstehung von Jesus. Natürlich ist das mit diesem Sonntag nicht der Clou, das ist nicht der Kern von Ostern. Manche haben sich vielleicht schon geärgert und sagen, also heute bohrt er ja dünne Bretter, das hat ja jetzt also nicht viel Tiefgang. Ich versuche jetzt hier schon ein bisschen ein paar Balken noch draufzulegen sozusagen. Denn was für uns viel wichtiger ist als dieser Sonntag, das ist für uns Christen die Tatsache, dass wir Jesus heute noch begegnen können. Also wenn Jesus auferstanden ist, dann muss es doch möglich sein, diesem Jesus auch heute noch zu begegnen. Sonst wäre ja die ganze Auferstehungsbotschaft ein Witz. Wäre ja witzlos. Okay, ist er auferstanden oder nicht. Aber Sinn macht das Ganze, wenn wir diesem Jesus auch heute noch, so wie die Menschen damals, wie die Jünger damals, wenn wir, oder die Freunde von Jesus und die Mama von Jesus und der Papa, so wie die Jesus damals begegnet sind, auch nach seiner Auferstehung, so muss es doch dann auch heute möglich sein, diesem Jesus zu begegnen. Und es ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und das unterscheidet unseren Glauben auch von anderen Religionen. Die sind alle tot, Mohammed, Rudolf Steiner und wie die alle heißen, Buddha. Und keiner behauptet, die sind wieder auferstanden. Die sind weg. Da gibt es keine Kontaktmöglichkeit mehr. Aber Jesus, der ja, so heißt es im christlichen Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und dann am dritten Tage wieder auferstanden von dem Toten, dem kann man auch heute noch begegnen. Du kannst ihm begegnen, ich kann ihm begegnen. Jesus ist viel mehr als eine historische Figur, bei der man irgendwie immer bei Wikipedia schnell nachlesen muss, um was es geht, wenn man keine Ahnung hat. Man kann diesem Jesus wirklich begegnen. Du kannst ihm begegnen und ich kann ihm begegnen. Klar, mein Job ist, ich bin ja Osterprediger, sozusagen mein Job ist es ja, euch mit klugen Argumenten davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist und dass das Grab wirklich leer war. Und ich bemühe mich auch, dass das gelingt, mit klugen Argumenten. Aber ich glaube, wegen der Argumente, die für die Auferstehung sprechen, sogar wegen der wissenschaftlichen und historischen Argumente, deswegen ist noch kein Mensch Christ geworden oder begeisterter Jesus-Jünger oder vielleicht die wenigsten. Aber wisst ihr, was alles verändert? Und das hat mein Leben verändert und das hat das Leben von vielen Menschen hier verändert. Das ist, wenn man diesem Jesus real begegnet. Wenn der wirklich Wenn der echt in ein Leben tritt, da ändert sich alles. Und dann kann man auch sagen, ja, das waren jetzt gute Argumente für die Auferstehung, leuchtet mir ein, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Ich weiß es. Ich weiß es, dass er auferstanden ist. Ich weiß, dass der lebt, weil ich ihm begegnet bin. Und das wirst du sagen. Und ich wünsche mir, dass manche von uns heute, gerade jetzt im Gottesdienst, vielleicht nachher in der Lobpreiszeit, diese Erfahrung machen. Diesen Jesus spüren, diesen Jesus erleben und nachher sagen, ich weiß es. Ich weiß es, Argumente hin oder her, ich weiß, dass Jesus lebt, weil ich ihm begegnet bin. Und das Schöne ist an Jesus, er hat sich ja zu irdischen Zeiten sehr für den Menschen interessiert und auch für den einzelnen Menschen. Und es tut auch heute noch. Interessiert sich für den Einzelnen, sucht Nähe und sucht Kontakt. Klar, wir können das nicht verzwingen, wir können das nicht machen, wir können das nicht tun. Aber wir können uns dafür öffnen. Wir können uns für die Möglichkeit öffnen, dass dieser Jesus heute wirklich real präsent ist und dass dieser Jesus sich für mich und für mein Leben interessiert und dass dieser Jesus mit mir in Kontakt treten will. Klar ist natürlich auch, gell, dass dieser Jesus jetzt heute nicht mehr als Wanderprediger irgendwo durch die Wüste läuft und da seine Predigten hält, die Menschen heilt und so weiter. Und da kann man dann mal schnell hinchatten, 2-3 Tage mitlaufen und dann wieder zurück in die Heimat fliegen. Sondern Jesus ist jetzt heute in einer anderen Form präsent. Und spannend ist, wenn man in der Bibel diese ganzen Berichte von den Begegnungen der Menschen mit dem Auferstandenen liest. Und ich habe das mal hier zusammengefasst. Das sind sozusagen alle potenziellen Osterpredigten. Nächstes Jahr muss der Thomas predigen, weil ich habe alles Pulver verschossen. Alle potenziellen Osterpredigten sind hier beieinander. Wie erscheint der Auferstandene den Jüngern oder den Menschen? Wie begegnet Jesus diesen Menschen? Das geht los im Markus-Evangelium. Dort begegnet Jesus den Jüngern, also nennt man die Freunde von Jesus, wie ein Mann in unbekannter Gestalt. Also die hatten eine Begegnung mit einem Menschen, den sie so nicht als Jesus erkannt hatten. Ich weiß nicht, wie hat er ausgesehen? Vielleicht wie George Clooney? Wie sieht man nach einer Auferstehung aus? Oder eher wie Samuel L. Jackson? Hat man eine andere Hautfarbe? Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Sie haben ihn nicht erkannt an seinem Aussehen. Aber sie haben gewusst, das ist Jesus. Sie haben gewusst, das ist Jesus. Dann im Lukas-Evangelium, dort begegnet Jesus zwei seiner Jüngern wie ein Wanderer. Und die wandern da den halben Tag durch die Gegend, unterhalten sich mit Jesus. Und die merken es nicht, dass sie mit Jesus, mit dem Auferstandenen hier gerade auf der Straße rumpilgern. Erst am Abend, als sie dann einkehren und der sein Brot bricht, zack, das ist der Jesus und dann ist er weg. So läuft es übrigens öfters, wenn man Gott begegnet oder wenn man Jesus begegnet. Man weiß es so richtig erst hinterher und dann sagt man, schade, ist jetzt ärgerlich, hätte ich gerne noch ein bisschen länger ausgekostet. Und so war es da auch, aber die sind dann wie wild wieder zurückgerast, also das war natürlich schon eine Hammererfahrung. Dann hier im Lukas-Evangelium noch die andere Situation, Jesus erscheint seinen Jüngern und die sitzen da beieinander und er erscheint und die denken, das ist ein Geist. Also es war für die einfacher zu glauben, da erscheint uns ein Geist, als da erscheint uns der auferstandene Jesus. Das muss ein Geist sein, ganz klar. Also offensichtlich gehörte das zu der Erfahrungswelt dieser Menschen dazu. Das kann gar nicht Jesus sein. Und wie hat Jesus die Jünger überzeugt, dass er kein Geist ist? Weiß es jemand? Genau. Und was? Fisch, Sardinen. Fische hat er gegessen, gebratene Fische. Und dann waren sie überzeugt. Weil wer isst schon gebratene Fische? Sicher keine Geister, das kann nur ein Mensch sein oder der auferstandene Herr. Das war so die erste große Aktion, einen gebratenen Fisch essen von Jesus. Und dann war es klar, jawohl, das ist wirklich Jesus. Dann der Maria erscheint Jesus wie ein Gärtner. Die sitzt da, da ist da bei diesem Grab, wir haben das Bild schon gesehen, da ist der Garten drumherum und die denkt tatsächlich, das ist der Gärtner. Das ist auch ein schönes Bild, gell? Wenn man an Gärtner denkt, dann denkt man ganz an den Anfang der Bibel, dann denkt man an den Schöpfer, an den Garten Eden, Gott, der so ein großes Herz hat für die Natur erschafft. Und jetzt erscheint er ihr wie ein Gärtner. Die denkt, das ist ein Gärtner. Erst, als er sie anspricht, da sagt er, okay, da kapiert sie, mit wem sie es zu tun hat. Aber dann sagt er, berühr mich nicht. Du darfst mich nicht berühren, das jetzt, geht jetzt nicht. Also das ist alles auch ein bisschen mysteriös. Dann hier, jetzt habe ich hier eine Lücke, da kann man ja sagen, okay, das ist nämlich alles vor Himmelfahrt. Das ist ja der nächste Feiertag, der uns erwartet, Himmelfahrt. Das heißt, Jesus verlässt diese irdische Sphäre und geht in die himmlische Sphäre. Heißt aber nicht, dass es keine Jesus-Begegnungen mehr gibt. Nur werden die, wenn man so will, etwas feinstofflicher. Der Saulus begegnet Jesus und es ist eine explizite Jesus-Begegnung. Keine Gottesbegegnung, also natürlich auch eine Gottesbegegnung, aber explizit Christus erscheint diesem Saulus. Und dort heißt Apostelgeschichte, wie ein Licht vom Himmel. Wie ein Licht vom Himmel, ein hellstrahlendes Licht. So begegnet er denen. Das ist so hell, den haut es gerade vom Ross runter. Und dann dem Johannes, einer der Jünger, der ist im Exil, hockt auf einer Insel, dem begegnet Jesus auch wieder ganz anders. Der hat Visionen. Der sieht Jesus mal als geschlachtetes Lamm, dann sieht er ihn mal als hell strahlender Mann mit einem Schwert als Zunge. Eine ganz andere Art von Jesus-Begegnung. Also was man sagen kann, wenn man jetzt nur die Bibel nimmt, ja, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, er ist gegenwärtig. Ja, man kann diesem Jesus begegnen, und zwar vor Himmelfahrt und nach Himmelfahrt. Aber diese Begegnungen sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es wie kein festes Muster. Das einzige feste Muster ist, dass alle hinterher wussten, ja, mir ist wirklich Jesus begegnet. Das war Christus. Mir ist Jesus begegnet. Aber wie das so genau vonstatten läuft, immer anders. Jesus ist da etwas freier, etwas kreativer. Ich hätte natürlich gerne jetzt ein Schema, wo man sagen kann, genau, mach das, mach das, mach das. Das funktioniert nicht. Und es ist auch heute noch genauso. Jede Gotteserfahrung und jede Begegnung mit Jesus ist anders. Individuell. Vielleicht auch was Persönliches, manchmal sehr intim. Dinge, die man gar nicht so groß rumposaunen sollte, weil sie so persönlich sind. Aber das Wichtigste ist, er begegnet uns. Er begegnet uns. Und wenn er uns begegnet, dann wissen es wir. Spätestens hinterher wissen wir, dass uns Jesus begegnet ist. Und manchmal ist es eben auch nur eine Art Fühlen oder Spüren mit den inneren, mit den geistlichen Antennen. Ja? Hier ist jetzt Jesus gegenwärtig oder jetzt ist er mir begegnet. Ich habe diese Woche einen interessanten Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann. Großen Unterschied zwischen Gott von früher und dem, den ich heute anbete. In nur 4 Jahren veränderte sich Bashir Mohammed vom wütenden Dschihadisten zum Bibelkreisleiter, der andere Konvertiten in ihrem Glauben unterstützt. Wie kam es zu dieser Veränderung? So ist dieser Artikel überschrieben. Wie kam es zu dieser Veränderung? Wie wurde aus diesem Dschihadisten ein Bibelkreisleiter? Und das ist natürlich schon eine Karriere, kann man sagen. Wie ist es passiert? Nun ganz einfach. Zum einen ist diesem Mann, sind dem Christen begegnet, Menschen, die an Jesus glauben. Aber das wird noch einmal ausgeführt, er sagt, es hätte nicht gereicht. Die Christen allein hätten mich nicht überzeugt. Und dann hat er Träume. Er träumt von diesem Jesus, ganz intensiv. Verschiedene Träume. Träume, die so stark sind, dass ihm klar ist, das ist nicht nur irgendwie psychologisch, das ist nicht nur Reflexion, das ist nicht nur Einbildung. Sondern in diesen Träumen ist mir real dieser Jesus begegnet. Also auch das gibt es heute noch, gibt es heute noch. Und ihr könnt hier sitzen viele Zeugen, die diesem Christus schon begegnet sind. Fragt uns danach. Ich erlebe, dass die Nähe von Jesus speziell verdichtet ist im Abendmahl und in der Gemeinde. Oder im Gottesdienst, so steht es auch in der Bibel. Das heißt nicht, dass man da jetzt eine magische Formel daraus ableiten könnte, dass es immer so ist oder immer so sein muss. Aber ich erlebe es so. Am Gründonnerstag haben wir hier Abendmahl gefeiert in Anlehnung an das letzte Abendmahl von Jesus. Das war ein ganz starker Moment von dieser Christusnähe. Also es gibt schon Orte, wo wir hin können, wo die Wahrscheinlichkeit, diesem Auferstandenen zu begegnen, etwas höher ist. Und wenn du dich danach sehnst, diesem Jesus zu begegnen, das Abendmahl und die Gemeinde und der Gottesdienst ist ein guter Ort, um diesem auferstandenen Jesus zu begegnen. Ostern für mich, was die Auferstehung von Jesus mit mir zu tun hat. Eines war sicher, und es überliefert uns die Bibel auch ganz eindeutig, die Auferstehung von Jesus kam für Jesus nicht überraschend. Also das war nicht so, dass er da am Sonntagmorgen rumgelaufen ist, ups, ich bin ja lebendig, jetzt war ich tot, ich bin lebendig. Ganz im Gegenteil, er wusste, dass er sterben wird und er wusste, dass er auferstehen würde. Das war ihm klar, Sie müssen ihm glauben, war ihm das klar. Und er hat es gesagt, er hat es angekündigt. Allerdings hat ihm das keiner geglaubt. Ist ja auch verständlich, zu der Zeit gab es ja auch noch keinerlei analoges Da gab es ja noch nichts. Also er hat da irgendwas behauptet, was es noch nie gegeben hätte. Und was auch nie irgendein Mensch behauptet hat. Das war für die Leute völlig unglaublich. Also wir haben hier im Matthäus-Evangelium, dort heißt es, dort ist es genau die Situation, hier in diesem hellen Licht, Engel im leeren Grab, die zwei Marias sind da. Und da sagt dieser Engel, dieser eine, Jesus ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Also was Jesus angekündigt hat, ist passiert. Das heißt, Jesus hat mit seiner spektakulären Ankündigung, dass er auferstehen wird, und diese Ankündigung ist uns an verschiedenen Stellen überliefert, er hat damit Recht behalten. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wenn jemand so eine Aussage macht und damit Recht behält, wisst ihr, dann kann es nämlich sein, dass der Rest von dem, was der behauptet, auch stimmt. Also stell dir vor, du hast einen Mitschüler, der vor der Mathearbeit sagt, liebe Leute, heute kommt Geometrie dran, Flächenberechnung. Und die Klasse, die Mathearbeit kommt und tatsächlich Geometrie, Flächenberechnung. Und am anderen Tag sagt er, heute in Englisch schreiben wir einen Überraschungsvokabeltest. Und zwar hier Lektion 4, das sind diese 15 Vokabeln. Schaut euch die nochmal an. Und tatsächlich, der Überraschungsvokabeltest kommt. Wenn der nochmal den Mund aufmacht in der Pause, da hören alle ganz genau hin. Ich habe gelesen, es gibt einen Professor in den USA, der hat seit 30 Jahren jede US-Präsidentenwahl richtig vorhergesagt. Seit 30 Jahren, da lag noch nie daneben. Und jetzt hat er behauptet, der Trump wird seine Amtszeit nicht überstehen. Ja, da hört natürlich jeder zu. Der hat eine riesen Autorität bei dem Thema. Der hat es ja bewiesen, weil er schon bisher immer recht hatte. Und ich glaube, genau das Gleiche gilt auch für Jesus. Also wenn der behauptet, dass er auferstehen wird und dann aufersteht, dann könnte es nämlich sein, dass der Rest von dem Zeug, was der behauptet hat, auch stimmt. Und das wiederum hat eine hohe Relevanz für uns. Das betrifft jeden Einzelnen von uns. Denn seine Lehre war nicht sehr, sage ich mal, zugespitzt auf wenige Menschen. Die war sehr universal gehalten. Ihm ging es ums Ganze. Und wenn er in dieser einen Sache, die völlig ohne Analogie war, die man sich kaum vorstellen konnte, Recht behalten hat, dann kann es sein, dass er mit dem ganzen Rest auch Recht hat. Auch Recht hat. Das heißt, diese Auferstehung, die ist so etwas wie der Beweis, dass Jesus wirklich der ist, der behauptet zu sein, und dass das, was er behauptet hat, auch wirklich wahr ist. Dass er der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der unsere Schuld vergibt und auch vergeben kann. Ich meine, die Behauptung kann ja jeder aufstellen, dass er Schuld vergibt, aber er kann es auch. Dass er der Weg ist zum liebenden Vater, der Schlüssel zu einem gelungenen Leben. Das heißt, die Auferstehung beweist, wie dass Jesus nicht nur irres, religiöses Zeug dahergeschwafelt hat, und das war halt irgendwie, die Leute waren total begeistert, endlich sagt mal irgendjemand irgendwas. Nein, der hat gesagt, nach 3 Tagen würde ich auferstehen, und es ist passiert. Und das bei einer Sache, die ohne Analogie ist bisher in der Geschichte. Nicht Wiederbelebung und auch nicht feinstofflich irgendwie, sondern Auferstehung in eine neue Existenzform. Der zweite Papst, der Benedikt, hat ja gesagt, dass man muss sich das vorstellen wie ein Sprung in der Evolutionsleiter, was da passiert ist, wie so ein Mutationssprung. Das ist nur als Bild, nicht, dass er da jetzt voller Fan wäre, aber als Bild, das ist was ganz Neues passiert. Das gab es damals noch nicht und das hat auch niemand gewusst, dass es je kommen wird. Aber er hat gesagt, es kommt und es ist so passiert. Es könnte also sein, dass Jesus mit dem Rest auch recht hat. Es könnte sein, dass alles eintrifft, was Jesus so gesagt hat. Und was hat er gesagt? Jesus hat gelehrt, dass wer unterdrückt ist und auf Gewalt verzichtet, dass der am Ende die Erde zu Besitz bekommt. Das wird kommen. Jesus hat gesagt, dass wer jetzt oben ist, der ist nachher unten. Und wer jetzt unten ist, also gesellschaftlich, ist nachher oben. Das wird kommen. Jesus hat gesagt, wer jetzt trauert, der wird getröstet werden. Das wird kommen. Und er hat gesagt, wer gemobbt wird und für seinen Glauben angefeindet wird, der wird reich belohnt werden. Auch das wird kommen. Und er hat gesagt, wer für Gott oder für seinen Mitmenschen auf irgendetwas verzichtet, aus Liebe, der wird das alles wieder 100-fach und 1000-fach zurückerstattet bekommen. Das wird kommen. Die Auferstehung ist auch eingetreten. Und am Ende, sagt Jesus, muss jeder Mensch für sein Leben Rechenschaft ablegen, muss sich verantworten für sein Leben und für seine Taten. Auch das wird kommen. Aber wir müssen keine Angst haben, denn er hat auch gesagt, und da kommen wir jetzt, das wäre dann der nächste Punkt, dass er auferstehen wird und dass wir auch auferstehen werden, und zwar mit ihm. Also wenn das stimmt, was Jesus gesagt hat, und plausibel wird es, wenn wir ihm begegnen, dann stimmt auch, dass wir uns sozusagen in die Auferstehung einklinken können. Johannes 14, Vers 19 zum Beispiel sagt Jesus, das steht in Überlingen am Friedhof, ganz fett übrigens, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist das Versprechen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Der erste Teil ist in Erfüllung gegangen. Das heißt, diese Auferstehung, und das ist das Allerbeste, soll kein einmaliges historisches Ereignis bleiben, sondern es soll sich millionenfach wiederholen. Das wird irgendwie ganz normal sein. Irgendwann wird es mit der Auferstehung, ist es so wie mit der Geburt heute. Das ist ein ganz normaler Vorgang in der menschlichen Entwicklung. Und Jesus sagt, wer ihm vertraut oder wer mir vertraut, der kann sich wie mit so einem Haken in einen Kranen einhaken und der zieht einen direkt aus dem Grab wieder raus ins Leben. Das Bild dafür, das Bild der Kirche, der Christen, der Bibel ist die Taufe. Hier haben wir es ganz stark formuliert von Paulus. Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe, hier haben wir eine Taufe, schönes Bild von Martin, hier hinten haben wir ihn in echt, seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Das liegt schon in der Vergangenheit. Also in der Taufe, gell, da findet irgendwie eine Verbindung statt. In der Taufe, da kommen wir in diese Auferstehungsgeschichte von Jesus hinein. Da nehmen wir und bekommen wir Anteil an der Auferstehung von Jesus. Die Taufe ist nämlich ein Bild genau für diese Auferstehung. Und das Wunderbare an der Auferstehung ist, das ist ja keine Theorie, sondern ein erprobtes Konzept. Wir wissen ja, dass es funktioniert. Das funzt. Das hat bei Jesus funktioniert und deshalb wird es auch bei uns funktionieren. Und damit wird der Tod nicht zum Ende, sondern zum Übergang. Zum Übergang in ein neues Leben. Freilich, das sagt Jesus auch, unsere Auferstehung, die passiert nicht nach dem Tod direkt, sondern die passiert, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er sichtbar für alle, wie wir es vorher auch in dem Lied gesungen haben, wiederkommt. Dann kommt es zu unserer Auferstehung, der nächste Sprung in der Entwicklung der Menschheit. Für alle, die auf Jesus vertrauen und an ihn glauben. Das ist wahrhaft Grund zur Freude. Ostern für mich, was die Auferstehung von Jesus mit mir zu tun hat. Heute ist Sonntag, der Tag der Auferstehung. Und wir haben jetzt eine Lobpreiszeit vor uns. Wir singen jetzt verschiedene Lieder, ihr könnt ruhig schon loslegen, ich bin gleich fertig. Und es geht hier um viel mehr als nur darum, Lieder zu singen. Diese Lobpreiszeit ist eine Möglichkeit, eine Chance, sich innerlich auf diesen Auferstandenen auszurichten, mit den geistlichen, spirituellen Antennen uns offen und weit zu machen für die Begegnung und für die Gegenwart von dem Auferstandenen Jesus. Er ist der Schlüssel für neues, gelungenes Leben jetzt und in alle Ewigkeit. Gott segne euch. Amen.
Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen.